Heute Nachmittag, liebe Geschwister, einen ganz kurzen Bibeltext. Er hat nur zwei Verse. Aber wenn wir da genau hinhören, dann können wir merken und können spüren, dass etwas davon drin ist, wie der Herr Jesus gesagt hat: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Aus dem Hebräer lese ich, und zwar Kapitel 11, die Verse 5 und 6. Wegen seines Glaubens wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil ihn Gott entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis empfangen, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer sich zu Gott nahen will, muss glauben, dass er da sei und denen, die ihn mit Ernst suchen, ein Belohner wird. Sicher habt ihr auch schon beim Bibellesen herausgefunden, liebe Geschwister, dass Gott auf ganz verschiedene Art und Weise zu den Menschen redet. Petrus sagt einmal, dass Gott vor Zeiten auf mancherlei, das heißt auf verschiedene Weise geredet hat. Eine Art, zu den Menschen zu reden, ist die, dass Gott sich aus der Masse der Menschen einen beruft, auserwählt und ihn dann so führt und so leitet, dass man in seiner Lebensführung einfach ein Stück Weisheit, ein Stück vom Plan Gottes erkennen kann. Das hat Gott aber nicht nur vor Zeiten so gemacht, das will er auch heute so machen. Ja, er will auch dich berufen und erwählen für ganz bestimmte Aufgaben, so dass auch in deinem und in meinem Leben Gottes Herrlichkeit geschaut werden kann. Paulus sagt einmal: Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Die Gott erwählt hat, diese Werke, zu denen wir berufen sind, schon vor Grundlegung der Welt, dass wir darin wandeln sollen. Also vergesst es nicht. Gottes Art und Weise ist es, einen Menschen zu berufen und ihn so leiten und so führen, dass man aus seiner Führung, aus seinem Leben ein Stück vom Heilsratschluss und Plan Gottes sehen kann. Sieben Beispiele. Beim siebenten will ich länger verweilen. Die anderen sechs vorher will ich nur ganz kurz streifen. Da war im Alten Testament ein Mann berufen worden, dem Gott eine ganz interessante, eigenartige, aber große Aufgabe gegeben hat. Er sollte dem Sohn seines Herrn eine Braut herzuführen. Dieser Eliezer, so wird er genannt, ist ein Symbol, ein Lehrstück geworden für die Wirksamkeit für die große Aufgabe des Heiligen Geistes, der ja auch die Braut Jesu Christi, dem Sohne Gottes, zuführen soll. Wenn man das alles genau beachtet, kann man so viel sehen und so viel lernen. Einen zweiten Fall, den ich nur ganz kurz streifen möchte, da war der Isaak, der von Gott verheißene und von Abraham so sehr gewünscht und erwartete Sohn. Er war ein Sohn der Verheißung, den Gott gewollt hat. Das kann ich aus allen Gedanken, die Gott ausspricht, kann ich das herauserkennen. Und wo der Isaak dann älter geworden ist, so in die Reife kam, dann sollte er auf einem Altar geopfert werden. Die Opferung des Isaaks ist gar nichts anderes als ein Anschauungsunterricht für das, was von Gott geschrieben steht. welcher seinen einzigen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Der Abraham war ein irdischer Vater. Der hatte Grenzen. Es muss ihm schwer, furchtbar schwer gefallen sein, den Sohn zu binden, auf den Altar zu legen, dann das Messer nehmen und ihn erstechen. Er hat die Angst in den Augen des Sohnes gesehen. Vor dem Letzten wurde er bewahrt. Eine Stimme vom Himmel sagte: Abraham, Abraham, tue dem Knaben nichts. Nun habe ich gesehen, dass du mich lieb hast. Beim Heiland hat es keine Schonung gegeben. Da wurde es finster bei 3 Stunden. Und er musste in seiner tiefsten Not schreien und rufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das zeigt mir, dass er auch in diesen Augenblicken sehr verunsichert war. In eine Nacht, seelische Nacht hineinkam, denn er hatte ja gewusst, dass er geopfert werden soll. Sein Leben für viele hingeben sollte, hat er ja vorher gesagt. Aber wenn man dann drin ist, ist es doch schwer. Muss sehr schwer für den Vater gewesen sein. Die Opferung Isaaks ist ein Lehrstück durch eine von Gott geführte Person für diesen wunderbaren Heilsschluss. Gott hat uns so lieb, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Einen dritten Mann will ich auch ganz kurz streifen. Es war der Mann, der Gnade gefunden hatte in einer bösen Zeit, wo mächtige, gewalttätige Menschen geherrscht haben, der Noah. Dem hat Gott einen ganz großen Auftrag gegeben, seine Umgebung. Seine Zeitgenossen konnten das nicht verstehen, was der Mann da getan hat. Baue dir einen Kasten, eine Arche. Da hat er Kraft, Zeit benötigt, Geld hat er benötigt. Und da baute er auf dem Land diese Arche, wie sie es später ja bewiesen hat, zur Rettung seines Hauses. Eine Rettungsarche hat er bauen müssen im Auftrag Gottes zum Heil, zur Rettung seines Hauses. Das ist auch ein Hinweis für den Bau der neutestamentlichen Arche, für die wahre Gemeinde Jesu, für den Leib Jesu Christi, wo auch Zeit- und Kraftopfer gebracht werden müssen, Geldopfer gebracht werden müssen. Und wie man die Arbeit des Noah damals nicht verstand und nicht verstehen konnte, denn die Menschen ließen sich ja vom Geiste Gottes nicht strafen, nicht leiten, nicht unterweisen. Ganz so ist das auch beim Bau der neutestamentlichen Arche. Die Menschen verstehen das nicht, sie begreifen das nicht. Tatsache aber ist, wie damals Noah die Arche gebaut hat, zur Rettung einer kleinen Schar. So wird auch jetzt in unserer Zeit, vor die Katastrophen kommen, die neutestamentliche Arche gebaut werden. Und wie damals in der Tierwelt ein Gespür für die kommende Not da war und bei den Menschen nicht, so ist das auch heute. Die Menschen merken nicht, dass es kurz vor Mitternacht ist, dass die Tür zur Arche noch offen steht. Noch kann man eingehen in die Rettungsarche. Auch dieser Mann war von Gott berufen, hat eine wunderbare Aufgabe bekommen. Auch die vierte Person will ich ganz kurz noch streifen. Da war der Lot. Der wohnte in einer Stadt, in der Stadt Sodom. Da lebten die Menschen nimmer normal miteinander. Da waren solche Abartigkeiten, da waren derartige extreme sexuelle Praktiken, da waren perverse Entwicklungen da, dass Gott nimmer mit zuschauen konnte. Aber da war ein Mann drin, Mit Fehlern natürlich. Aber der war nicht verdammungswürdig. Und er hatte einen Beter hinter sich. Ach, die Endzeit ist auch so, da brauchen wir Beter, dass Gott seine Auserwählten retten möge. Und er wird sie retten in einer Kürze. Engel sind aktiv gewesen, um den Lot aus Sodom herauszuholen. Er wird sammeln zur heiligen Schar. All die Seelen, die im Blute sich wuschen, recht klar. Und er wird senden seine Engel und sie werden sammeln seine Auserwählten von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Dieser Lot, den Gott erwählt hatte, in einer bösen, dreckigen, schmutzigen, sexuell perversen Zeit, hat Gott einen Menschen erwählt, der die Rettung haben sollte. Engel haben da mitgewirkt, mitgearbeitet an der Rettung. Ich bin so froh, dass die Bibel solche Berichte hat und dass ich an den Berichten der Bibel feststellen kann, wie Gott redet, wie Gott arbeitet. Der fünfte ist für mich auch ein ganz, ganz interessanter Mann. Es war der Josef. Der hatte nicht viel Lorbeerkränze, nicht viel Ruhm, nicht viel Ehre, nicht viel Erfolg. Von den eigenen Brüdern wurde er verkauft. In den Tod wurde er gegeben. Er kam ins Gefängnis, er kam in die Sklaverei. Aber Gott hat ihn nicht vergessen. Es war der Plan Gottes, dass dieser Josef vorausgehen sollte, um einmal Rettung für seine Brüder zu sein. Da sehe ich den Leib Jesu, seine Aufgabe, seine Funktion. Ich kann darin sehen den wunderbaren Plan Gottes mit den Leuten, die bereit sind, auch zu leiden. Wie Gott diese Leute benutzt. Schön, wenn du und wenn ich zu diesem Leib Jesu gehören dürfen, der einmal dem Hause des, Jakobs, nicht Jakobs, Hause Israel, der hat ja eine Neuschöpfung bekommen, einen neuen Namen, eine Veränderung hat er erlebt. Und Gott will für die, die Veränderungen erleben. Fürs Haus Israel, da hat er Personen berufen, die zwar Leidenswege geführt werden, schwere Wege gehen müssen, aber sie sind berufen, Heil zu bringen, Hilfe zu sein fürs Haus Israel. Der sechste, auch ganz kurz gestreift, ein eigensinniger Mensch, aber Gott hat ihn berufen. Und Gott hat an ihm gearbeitet. Es war der Jona. Der hatte die Aufgabe, Ninive vor dem Untergang, vor dem Gericht zu erretten. Und das wollte er nicht. Er konnte die Rolle nicht spielen, die er dabei gespielt hätte. Der hat gewusst, Gott ist so barmherzig, wenn die sich bekehren und wenn die rufen und schreien zu Gott, dann erbarmt sich Gott. Und das, was er voraussagt, das hält Gott zurück. Und wie steht er dann da? Das hat ihm gar nicht gepasst. Da hat er keine Ehre gehabt, keinen Ruhm gehabt. Das hat ihm nicht gepasst. Da musste ihn Gott schwere Wege führen. Ganz interessant. Ich wäre nie dahinter gekommen, was Jesus hinter diesem Mann sieht. Genau wie der Jona 3 Tage und Nächte da im finstern Bauch des Fisches war. Furchtbare Verdauungsgase. Ich verzichte darauf, das jetzt zu schildern. Wie fürchterlich, dass das da gewesen sein soll. Und das war auch für den eigensinnigen, dickköpfigen Jona zu viel, bis er eingewilligt hat, Herr, hilf mir, hol mich da heraus. Ich will Bote sein für dich, damit die Menschen gewarnt werden. Ich bin mit einverstanden. Aber wie Jona 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so muss des Menschen Sohn getötet werden, 3 Tage im Hades, im Totenreich sein, aber am 3. Tage soll er auferstehen. 6 Personen, die ich jetzt ganz kurz habe an uns vorüberziehen lassen, die Gott erwählt hat, die Gott so geführt hat, denen er bestimmte Aufgaben gegeben hat, um zu den anderen Menschen zu reden. Ich betone noch einmal, Gott ist derselbe, auch jetzt. Auch heute braucht er Menschen, die er leitet und die er führt. Und nun den 7., bei dem will ich länger verweilen. Über den wird ganz wenig in der Bibel gesagt. Aber was über den Mann gesagt wird, das ist ungeheuerlich. Das sollten wir gut beachten. Das sollten wir tief in unser Herz, tief in unser Bewusstsein hineindringen lassen, damit wir das nie wieder vergessen. Diesen 7. Mann, den ich jetzt nennen möchte, er war der 7. nach Adam. So wird das einmal gesagt im Neuen Testament. Der 7. nach Adam. Den hatte Gott wieder erwählt, um ein tiefes Geheimnis der Endzeit zu offenbaren. Die Apostel, die hatten tiefe Einblicke. Schade, wir sind so schwer von Begriff. Wenn der Apostel Paulus hier wäre, ich befürchte, der müsste sagen, und ich, als ich zu euch kam, ihr Lieben, Milch habe ich euch zu essen oder zu trinken gegeben. Ihr konntet nicht. Richtig feste Ewigkeitsspeise. Das, was Gott von Ewigkeit ersehen hat, zur Verherrlichung seines Sohnes, zur Rettung und zur Zubereitung des Leibes Jesu, das Wunderwerk, die Gemeinde Jesu hier in dieser vergänglichen Welt, das ist so schwer zu verstehen. Wir haben immer mit unseren Fehlern, mit unseren Sünden, mit unseren Schwachheiten zu tun. Und dann verdauen wir so schwer die Fehler der anderen. Wir sind immer beschäftigt mit uns und mit den anderen, mit unserer Unzulänglichkeit. Und von Gott heißt, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, seine Wege sind höher als unsere Wege, um so viel der Himmel höher ist als diese Erde. Begreifen wir doch, was Gott durch die von ihm berufenen Menschen uns sagen möchte. Beachten wir das doch, was diese Leute taten, und lernen wir doch daraus, liebe Geschwister. Man gewinnt dabei ungeheuer. Paulus sagt einmal, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das kann man nicht jedem zumuten. Bestimmt nicht, liebe Geschwister. Wir werden nicht alle entschlafen. Ganz deutliche Aussage. Sondern zur Zeit, wenn der letzte Engel, das ist der 7. Engel, das ist alles eingeteilt, der Plan und der Ratschluss Gottes, das läuft alles ganz genau so ab, wie es Gott gesagt hat und wie es Gott bestimmt hat. Wenn der 7. Engel in die Posaune blasen wird, geht zunächst ein gewaltiger Ruck durch den Hades, das Totenreich. Der Tod, der die Menschen um der Sünde willen halten durfte, aber nur die ihm gehören. Die aber Christus gehören, die warten, auch wenn sie schon hinüber sind in der Ewigkeit, die warten auf den 7. Engel, wenn er posaunen wird. Und die werden auferstehen zuerst. Und dann wir, wenn wir den Augenblick erleben, großes Geheimnis, deutliche Aussage in der Bibel. Es gibt Leute, die können das nicht glauben und die wollen das nicht glauben. Es gibt sogar fromme Leute, die reden ganz dagegen. Aber das ist im Plan und Ratschluss Gottes. Damit wir das besser verstehen, dieses Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, sondern zur Zeit der letzten Posaune. Wenn der Engel posaunen wird, werden die Toten Auferstehen zuerst und danach wir, die wir dabei geblieben sind, nicht abgefallen sind, werden verwandelt werden in einem Augenblick und mit ihnen zusammen dem Herrn entgegengerückt in der Luft. Entrückung. Zwei Männer haben wir in der Bibel, an deren Leben Gott das schon getan hat, die nicht den Tod schmecken mussten. Das widerspricht nicht dem, was Paulus sagt. Es hat aber der Tod geherrscht von Adam auf alle bis auf Christus. Aber über den Henoch hat er nicht geherrscht. Und über Elia auch nicht, weil die waren gar nicht im Totenreich. Gott hat im Leben dieser Leute was ganz, ganz Großes getan. Wenn das jemand nicht glauben kann, kann ich begreifen. Aber ich glaube das von ganzem Herzen. So wurde der Henoch von Gott berufen, der siebente nach Adam. Siebente Posaune. Ich habe ihn auch jetzt als siebenten unter einigen anderen genannt. Gott hat ihn dazu berufen, dass wir in seinem Leben sehen und erkennen, dass Gott mächtiger ist als der Tod. Aber jetzt eins ums andere. Ich will hier sieben Punkte nennen, aus den wenigen, was über diesen Mann gesagt wird, die nötig sind. Also das ist ganz, ganz was Großes. Gott hat ihn entrückt. Warum? Ich weiß nicht. Denkt mal darüber nach. Warum hat Gott ihn entrückt? Was meint ihr?
Na? Weil er Gott gefallen hat.
Ja, das ist ein Grund. Aber wer nennt mir noch einen?
Er kann die Herrlichkeit so sehen.
Bitte?
Er soll die Herrlichkeit sehen.
Er sollte die Herrlichkeit sehen. Na, wer weiß noch was? Er wandelte mit Gott. Ja. Na, wer sagt noch was?
Durch den Glauben.
Ja, Glauben, auf das will ich alles noch zu sprechen kommen. Das will ich alles noch erläutern. Aber da wird ein Satz direkt gesagt und ich habe auch lange den nicht beachtet. Damit er den Tod nicht sehe. Ja, und warum hat er den Tod nicht gesehen? Weil Gott ihn hinwegnahm. Warum hat Gott diesen Mann, den siebenten nach Adam, erwählt? Damit er den Tod nicht sehe. Das sind tiefe Zusammenhänge. Das hat mit dem Lohn etwas zu tun. Deshalb habe ich heute die Züricher Übersetzung genommen. Weil er diese sechs Punkte, die ich nennen möchte, hat ihm Gott den siebenten geschenkt. Und das Geschenk, der Lohn für diesen Mann, war, damit er den Tod nicht sehe. Ich weiß nicht, ob ihr schon zugeschaut habt. Wir sind ja jetzt alles ältere Leute hier. Leider haben wir nicht viel Jugend in unserer Mitte. Aber ihr habt sicher schon zugeschaut, wenn jemand gestorben ist. Es ist nie schön. Aber manchmal ist es doch leichter. Manchmal gibt es einen schweren Tod. Und manchmal gibt es ein sehr schweres Sterben. Und wir haben zu Recht den Hinweis in der Bibel, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir nicht Angst bekommen, klug werden. Aber das ist eine schwere Sache. Und was Gott dem Mann da gegeben hat, das kann ich nicht genug betonen. Das ist was Außergewöhnliches. Denn es heißt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und der Henoch, der wurde entrückt, damit er den Tod nicht schmecken soll. Das ist ungeheuer, was Gott dem Mann für einen Lohn gegeben hat. Wollen wir den Mann nicht ein klein wenig näher und genauer betrachten, liebe Geschwister? Wie dieser Mann sich Gott gegenüber verhalten hat? warum Gott ihn hinwegnehmen konnte, warum Gott ihm einen so wunderbaren, großen Lohn schenken konnte, damit er den Tod nicht sehen würde. Ich möchte einige Punkte nennen. Vielleicht ein bisschen auf eine Art, wie ihr das noch nicht so gehört habt. Und da muss ich einige Dinge muss ich da nennen. Die muss ich da hervorheben. Da wird uns zum Beispiel in der Bibel, so im Stammbaum wird uns berichtet, das hat mich früher nie so sehr interessiert, aber seit ich weiß, wie Gott Menschen beruft und zu uns reden möchte, ist das höchst interessant. Ich sage das ein klein wenig mit meinen Worten. Der Adam, der ist im Jahre, so nach der jüdischen Zeitrechnung, null geboren. Und er wurde 930 Jahre alt. Und wisst ihr, was nach 930 Jahren dahinter seinem Leben stand? Und starb. Und starb. Ich übergehe die Sache mit Kain und Abel, das werdet ihr sehen. Der ist im Jahre 130 ist er geboren. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil das kann ich mir nicht alles merken. Da bin ich jetzt schon zu alt dazu. Im Jahre 130 ist er geboren. Sein ganzes Alter war 912 Jahre. Und was denkt ihr, was dann dahinter war? Da waren wieder die zwei Worte. Und starb. Und da war der Enosch, also nicht der Henoch, der Enosch, ist im Jahre 235 geboren, sein gesamtes Alter 905 Jahre und da ist nichts zu machen, wieder steht hier und starb. Da ist der Kenan, der ist im Jahr 325 geboren, kann man ganz genau nachrechnen. Sein ganzes Alter 910 Jahre, niemand kann es aufhalten. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und er starb. Der Tod, der war zuverlässig. Der hat sich von nichts und von niemand aufhalten lassen. Da war der Mahalael im Jahre 395 geboren, sein ganzes Alter 895 und wieder und starb. Da war der Jered, der Vater vom Henoch, im Jahre 460 geboren, 962 Jahre alt und starb. Und der Henoch ist geboren im Jahre 622 und da steht nicht und er starb. Da hat Gott etwas ganz, ganz Großes getan. Bitte beachten wir das, merken wir uns das. Aber jetzt kann man da etwas feststellen. Das kann nur der gründliche Bibelleser, der Bibelforscher, also nicht Wachturmgesellschaft, sondern wirklich suchend in der Schrift, der kann da was feststellen. Wenn der Henoch im Jahre 622 geboren ist und der Adam ist gestorben im Jahre 930, dann haben die noch miteinander 308 Jahre gelebt. 308 Jahre haben die noch miteinander gelebt. Das ist jetzt höchst interessant. Die Entrückung, die war 987 Jahre. Also haben die nicht ganz 308 Jahre miteinander gelebt, weil der Adam kurz vor der Entrückung des Henoch gestorben ist. Ich kann wunderbare Zusammenhänge da drin sehen. Jetzt war ja damals die Welt noch nicht so überbevölkert, wie das heute ist. Die hatten alle viele Söhne, da war nicht das Einkindersystem. Und Abtreibungsparagraphen hat es nicht gegeben, Verhütungsmittel hat es nicht gegeben. Da hat noch der Wunsch Gottes gegolten, seid fruchtbar und mehret euch. Und die Kinder sind eine Gabe und ein Segen unseres Gottes gewesen. Und die Fruchtbarkeit des Leibes war ganz im Wunsch und Willen Gottes. Aber es haben die doch, also kann man sagen, knapp 300 Jahre miteinander gelebt. Sicher sind die sich da mal begegnet. Ich weiß nicht, ob sich das so zugetragen hat, wie ich mir das vorstelle. Aber begegnet sind die sich, da waren ja nicht Milliarden Menschen noch da. Und vom Henoch steht geschrieben, das hängt in dem, ich lese das aus dem Zusammenhang, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er da sei und denen ein Vergelter ist, die ihn von Herzen suchen. Warum steht dieses Wort gerade im Zusammenhang mit dem Henoch? Weil der Henoch ein Suchender war. Vielleicht hat es da Begegnung gegeben. Dann hat er gefragt, lieber Uropa, viermal muss ich sagen, gell? Lieber Uropa, ist das wahr, was ich so von dir höre, so von der ganzen Sippe her? Du hättest noch Gott von Angesicht gesehen? Ist das wahr, dass es damals kein Mord, kein Totschlag, keine Lüge, keine Betrügerei gegeben hat? Dass es da so sauber und friedlich zugegangen ist? Ist es wahr, dass der Acker noch nicht verflucht war? Dass die Früchte, die die Erde gegeben hat, viel, viel schöner waren? Sag mir das und da ist... Und du hast keinen Tod gekannt. Ist das alles wahr? Denn in jener Zeit, da war ja auch die kainitische Linie. Und da waren gewalttätige Menschen. Da war der Lamech, der die Vielweiberei eingeführt. Das war der sechste nach Adam. Zufall? Nein, nein. Der sechste, die Zahl 6 spielt eine Rolle. Und die Zahl 7 spielt eine Rolle. Und das hat den interessiert, der ist ein Gottsucher geworden. Ist das, man sieht jetzt und hört nichts mehr von Gott. Ist das wahr? Hat's Gott wirklich, hast du Gott von Angesicht gesehen? Jawohl, mein Urenkel. Ich habe mit Gott gesprochen, mit Gott zusammengelebt, täglich. Das war so schön, das war so herrlich. Andere haben gesagt, ach, horch doch nicht auf das, was der alte Mann sagt. Das ist doch der älteste Mensch. Ha, der kann doch nicht mehr so in dem Alter, nicht mehr so richtig denken. Vielleicht ist er schon ein bisschen verkalkt. Hör doch nicht auf die Fantastereien. So hat er Gott gesucht. Und was heißt von Gott suchen? Den Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Nummer 1, was ich feststellen kann, im Leben dieses von Gott auserwählten Menschen, der sowas Großes, sowas Wunderbares erleben durfte. Er war ein Gottsucher. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Das gilt auch heute noch, Geschwister. Das gilt auch für uns Ältere. Das will ich ganz deutlich sagen. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Im Leben dieses Mannes gab es eine klare, deutliche Entscheidung. Bekehrung nenne ich das. Die Leute wollen das nicht mehr so gern hören, wenn man über Bekehrung redet. Da hat ja aber lieber, dass man den alten, uralten Schlager singt. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Fürchterliche Lüge. Auch nicht mit Stimmungsmacherei kommt man da hinein. Man muss nach dem Worte Gottes gehen. Ich sehe das so, da wird berichtet, Henoch war 65 Jahre alt. Und von da an wandelte er mit Gott. 300 Jahre wandelte er mit Gott. 365 hat er gelebt. Und was war vorher? Ich glaube nicht, dass das ein Verbrecher war. Aber da hat er für sich gelebt, wie die andere auch. Nachher hat er 300 Jahre mit Gott gelebt. Die 65 Jahre vorher, die hat er für sich gelebt. Vielleicht nichts Böses getan, nicht betrogen, nicht die Ehe gebrochen, hat ordentlich gelebt, aber eben für sich. Aber vom 65. Lebensjahr an wandelte er mit Gott. Vergesst es nicht. Nummer 1, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, und in unserem Text habe ich das auch gelesen, dass Gott denen, die ihn ernstlich suchen, ein Belohner sein werde. Und er hat einen wunderbaren Lohn bekommen. Und weil es gerade an der Stelle gesagt ist, kann ich feststellen, dass er ein ernstlicher Gottsucher war. Suchen wir Gott oder spielen wir noch ein bisschen Gemeinschaft, ein bisschen Religion, ein bisschen mitlaufen? Ihr wisst, wer auch läuft und läuft zu schlecht, der versäumt sein Thronenrecht. Zweitens, die Stunde der Entscheidung. Es gab in seinem Leben eine Stunde, wo er sich für seinen Herrn entschieden hat. Er hat gesagt, von jetzt ab will ich nur mit meinem Gott wandeln, will nur das tun, was ihm gefällt, will nur ihm gehören. Wir haben so schöne Lieder, suche Jesum und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Eins ist Not, ach Herr, die Seine, lehre mich erkennen doch. Alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, darunter das Herz sich naget und plaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjaget. In seinem Leben gab es eine Entscheidung. Gibt's bei dir auch eine Entscheidung? Richtige Hinkehr zum Heiland. Ich meine das nicht böse, aber das müssen wir sagen. Wir sind uns die Wahrheit schuldig, liebe Geschwister. Das ist beides wichtig. Gott von ganzem Herzen suchen. Zweitens, die Stunde der Entscheidung. Der dritte Punkt. Weil er Gott gesucht hat von ganzem Herzen, weil er sich Gott hingegeben hat, berichtet, ich meine, es werde Judas. Es hat aber auch Henoch, der siebente, nach Adam geweissagt von solchen Gottlosen. Überlege mal das, was dieser Gottsucher vom Herrn bekommen hat. Dieser, der sich für seinen Herrn entschieden hat. Ich will mit meinem Herrn gehen, der den Geist der Prophetie bekommen. Der Geist Gottes hat ihm Einblicke geschenkt für das, was Jahrtausende später geschehen würde. Es hat aber auch Henoch, der siebente nach Adam, prophezeit, vorausgesagt, von den Gottlosen der Endzeit. Gott hat ihm gezeigt, wie es mit der Gottlosigkeit endet. Siehe, der Herr kommt und viele, das heißt Zehntausende Heilige mit ihm. Ist doch gewaltig, was der geschaut hat und gesehen hat. Gott hat dem Mann gezeigt, wie es mit der Menschheit endet. Und Jesus würde wiederkommen, um Gericht zu halten über die gottlose Welt. Das hat der siebente nach Adam vom Geiste Gottes gezeigt bekommen. Ich will das ein bisschen illustrieren. Wie sehr solch eine göttliche Eingebung, solche göttliche Weitblicke, solche göttliche Durchblicke von Gott geschenkt, nicht Fantastereien, nicht Träumereien, von Gott geschenkte Vorausschau, wie das wirken kann. Ich selber habe ein ganz klein wenig davon. Das ist erbärmlich wenig gegenüber dem, was die Leute da haben, die von der Bibel berichtet werden. Aber ich habe ein großes Problem gehabt, wo ich mich bekehrt habe. Ich habe auch einen Tag der Entscheidung gehabt und habe Gott auch von ganzem Herzen gesucht. Das ist Gnade, Lob und Dank. Aber ich hatte einen angeborenen Fehler. Das ist so eine genbedingte Veranlagung. Das habe ich halt mitbekommen. Ich weiß nicht, von den Eltern oder Großeltern oder von Adam und Eva her noch. Auf alle Fälle habe ich ein riesiges Problem gehabt. Ich habe immer gern kritisiert und genörgelt. Wenn ich bei jemandem einen Fehler gesehen habe, das konnte ich nicht anders, das musste ich ihn dann fühlen und spüren lassen. Und das habe ich weitergetrieben, wo ich mich bekehrt hatte. Und Gott hat zugeschaut eine Zeit lang. Aber einmal hat er sich den Heinrich Wegner vorgenommen. Das geht nicht, dass der immer herumkritisiert und herumnörgelt. Eine Ermahnung, eine liebevolle Ermahnung in Jesus, das ist was ganz anderes, als weltliche Kritik heißt. Wenn weltliche Kritik heißt in die Gemeinde Jesu hineinkommt, da wird so viel kaputt gemacht. Was habe ich da schon Unheil gesehen? Da bin ich froh, dass mich Gott an die Kur genommen hat. Da hat er mir einen Traum geschenkt. Und im Traum habe ich einen Weinstock gesehen, ganz herrlich beleuchtet. Ich wusste im Traum, dass Gott jetzt mir etwas sagen möchte. Und wo ich den Weinstock sehe, so im Ewigkeitslicht, ein wunderbares, grünes, so variierendes, grüne, gesunde Blätter, da ist es, kommt es in mir, ah, der sieht ja schön aus, der Weinstock, der ist ja wunderbar, aber jetzt muss ich mal dahin, jetzt muss ich gucken, ob der auch Früchte hat, jetzt werde ich mal die Blätter auf die Seite schieben, ob auch Früchte da sind, mache das so gern. Ich habe es besonders gern gemacht. Die Blätter bei den anderen ein bisschen so wegschieben und da dahinter gucken, was da sein könnte. Vermutungen. Wenn ich auf den Weinstock so zugehe und die Blätter auf die Seite zu schieben, da höre ich eine laute, deutliche Stimme. Ich bin der Weinstock. Und mein Vater ist der Weingärtner. Das ist aber in mich hinein. Kann ich mit einem Kritikgeist, mit Nörgeln, da herumfummeln am Weinstock meines Vaters im Himmel? Ich bin der Weinstock. Oh, das ist in mich hineingedrungen. Aber der Kritikgeist und das Herumnörgeln, das war nicht mit einem Schlag weg. Ich habe es immer wieder probiert. Es sitzt so tief in einem drin. Aber da war immer wieder die Erinnerung da. Wenn ich mal wieder gerade so dabei war, an den anderen herumzumachen, dann war die Stimme da. Ich bin der Weinstock. Das hat mich beeindruckt. Und auch den Henoch hat das, was Gott ihm gezeigt hat, wie die Gottlosigkeit endet. Und wie der Herr Jesus mit Heiligen, die er vorher zu sich genommen hat, wie die mit ihm wiederkommen dürfen auf diese alte Erde. Wunderbare Aufgaben mit Jesus, dem auferstandenen und wiederkehrenden Herrn. Was die da für Aufgaben haben, das hat an ihm gearbeitet. Wisst ihr, was das bei ihm bewirkt hat? Und das ist das Vierte. Erstens das Suchen. Zweitens die Stunde der Entscheidung. Drittens berührt und erfüllt mit dem Geiste unseres Gottes. Viertens hat es, ihr habt selber gesagt, Glaube bewirkt. Das, was Gott ihm gezeigt hat, das hat Vertrauen zu seinem Schöpfer bewirkt. Wir haben doch so feine Belehrung im Neuen Testament. Der Glaube, der kommt aus dem Losungsbüchlein. Ist ja nicht das Buch, versteht es nicht bitte falsch. Der Glaube, der kommt aus unserem Gesangbuch. Sicher auch mit drin. Der Glaube kommt aus dem Katechismus. Ist schon eine gute Sache. Aber wie sagt die Bibel? Der Glaube kommt aus der Predigt. Das, was Gott sagt, das, was Gott zeigt, da entsteht Glaube. Ich wünsche und bete zu Gott, dass heute Nachmittag neues Vertrauen in deinem Herzen entsteht, zu deinem Herrn und deinem Schöpfer, der auch dich erwählen und berufen möchte. Also, hier las ich, die Züricher sagt, wegen seines Glaubens wurde der Henoch entrückt. Und die Luther-Übersetzung und einige andere, die sagen, und das will ich jetzt als Fünftes nennen, die weil er ein göttliches Leben führte, weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg. Er hat sich gesagt, es ist so schön, mit meinem Herrn zu sein. Früher sang ich so gerne ein Lied. Ich gehe in den Garten allein, meinem Heiland zu begegnen. Und ich höre schon seiner Stimme Ton. Er wird mich sicher segnen. Und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Jeder Augenblick ist ein wahres Glück. Es könnte nichts seliger sein. Also die Züricher sagt, wegen seines Glaubens wurde er entrückt. Und Luther und einige sagen, dieweil er ein göttliches Leben führte. Ich sehe da drin aber gar keinen Widerspruch. Da ist kein Gegensatz dahinter. Das eins schließt doch das andere mit ein. Wie willst du einen gottwohlgefälligen Wandel führen ohne Glauben? Deshalb steht doch, ohne Glauben ist's unmöglich, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Also gehört beides zusammen. Und wenn der Glaube richtig ist, wer an mich glaubt, wie die Schrift das sagt, dann kommt das göttliche Verhalten, dann kommt der göttliche Wandel. Dann kannst du dich nicht freuen, wenn du einem anderen eins ausgewischt hast. Dann kannst du nicht bitten, Herr, solle wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Da betest du, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der richtige Glaube, der von Gott gewirkte Glaube, schenkt einen göttlichen Wandel. Und ein Glaube ohne Wandel, der gefällt Gott auch nicht. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, Gottes Wohlgefallen zu haben. Und die, wo so wandeln, denen der Bauch ihr Gott ist, die enorm Geld nachjagen, die immer ihre Vorteile suchen, die egozentrisch geworden sind in unserer Welt, die haben auch nicht Gottes Wohlgefallen. Also, behalten wir es. Nummer 1, Gott von ganzem Herzen suchen. Eine Stunde einer Entscheidung muss da sein. Und der Geist Gottes muss Raum bekommen in unserem Leben, der uns in alle Wahrheit leitet, auch in die Endzeitwahrheit. Und dann das Vertrauen Gott gegenüber, der Glaube muss kommen. Und dann der göttliche Wandel. Ich kannte einen Bruder, der ist jetzt schon in der Ewigkeit. Von dem hat man mal etwas ganz Nettes berichtet. Das war aber ein Bruder, der lebte in der Gegenwart Gottes. Der wandelte in der Gegenwart Gottes. Vielleicht nicht so ausgeprägt wie der Henoch, aber man hat die Liebe Jesu gespürt, in allen seinem Verhalten. Ich habe ihn selber persönlich kennengelernt. Der ist einmal in Heidelberg auf einer Straße gelaufen. Und da schaut ein Kind am Fenster raus, dreht sich rum, ruft, Mutti, komm mal, da draußen läuft der Heiland. Der hatte auch nach außen hin, so, wie soll ich sagen, eine Prägung im Antlitz, im Benehmen, die Art des Laufens, das war einfach göttlich. Ich habe mich so gefreut, weil ich den Bruder kannte. Göttliches Verhalten. Henoch wandelte mit Gott. Und jetzt das Sechste. Das ist so schön. Vor seiner Hinwegnahme hat er Zeugnis empfangen. Im ganzen Kapitel wird es gezeigt. Diese alle haben Zeugnis bekommen. Die Frage, weiß ich, ob ich bei der Entrückung dabei bin oder weiß ich es nicht. Kann man es wissen, kann man es nicht wissen. Ich habe da traurige Dinge erlebt. Och, du liebe Zeit. Ich habe Leute kennengelernt, die waren fanatisiert in dieser Sache. Ich bin dabei. Und haben sich gar nicht lieb verhalten. Die hat am liebsten Feuer vom Himmel fallen lassen. Einer hat sogar eine Prügelei mit dem eigenen Mann gehabt. Aber in der Fabrik hat sie gesagt, bei Leuten, die keine Ahnung von diesen Geheimnissen haben, hätte sie lieber aufs Gesetz oder auf Jesus hingewiesen. Sie hat eine Prügelei gehabt mit ihrem Mann. Aber sie hat gewusst, dass sie dabei ist. So also nicht. Vor seiner Hinwegnahme. Ich denke und meine aufgrund dieses Schriftwortes, dass kurz bevor der siebente Engel in die Posaune bläst und wir dann noch nicht bei den Toten in Christus sind, sondern übrig geblieben sind, dass man dann an der ganzen atmosphärischen Entwicklung, da liegt ja in der Weltatmosphäre die Gerichtsreife, die Engel schicken sich an, um mit den Gerichten zu beginnen, wie bei Lot. Und was hat der Engel gesagt? Komm, komm, geh raus, ich kann hier nicht beginnen, bis ihr nicht heraus seid. Und der Heiland, der schickt sich an, als das Haupt mit den Gliedern seines Leibes sich zu vereinen. Ich glaube, in der Gesamtatmosphäre, da könnte das sein, weil ja Henoch die Predigt Gottes über die Entrückung ist. Er sollte den Tod nicht sehen. Ich glaube, kurz vor seiner Hinwegnahme, kurz bevor der siebente Engel in die Posaune bläst, wird bei denen, die dazu gerufen sind, die Gott vertrauen, die einen Wandel haben mit Gott, die werden empfinden, der Bräutigam kommt. Wie heißt es so schön? Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen. Ja, warum? Sie haben alles zurückgelassen, sie gingen aus dem Bräutigam entgegen. Die wussten, der Bräutigam kommt. Die wussten jetzt, geht's nicht mehr lange. Ich schließe. Warum hat ihn Gott entrückt? Es ist richtig, weil er vertraut hat. Weil er mit Gott gewandelt hat. Weil er Gott gesucht hat. Weil er sich für Gott entschieden hat. Weil der Geist Gottes in ihm solche wunderbare Schau bewirkt hat. Aber eigentlich als Lohn. Gott war ein Belohner für den. Er sollte den Tod nicht sehen. Amen.